Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzos. Servus. Lars Sebastian, Jens Spahn ist Papa geworden und Olli Kahn ist seinen Führerschein los. Und was war für euch in dieser Woche so wichtig?
Olli Kahn habe ich gar nicht mitbekommen. Hast du das in der Bild-Zeitung gelesen?
Ja, ich bin jetzt fleißiger Bild-Zeitungsleser.
Lars, ich übergebe erstmal an dich.
Ich bin völlig überfordert mit der Frage. Ja, Weltmeisterschaft ist vorbei. Und ich weiß, hallo, für euch ist sie vorbei. Ich bin mit einer Spanierin verheiratet. Und ich bin nach wie vor am Überlegen, ob sie weiß, was ich damit meinte, wenn ich sagte, ich habe hier zweimal La Furia Roja, also ich meinte die Mannschaft, die hervorragend gespielt hat und im allerpositivsten Sinne.
Und aber uns. Und Sebastian und mich.
Und Sebastian,
genau. Ja, genau. Ich rette dich jetzt kurz.
Ja, ich bin ein bisschen Weltmeister am Sonntag, da freue ich mich drauf.
Ja, schön. Falls Messi da nicht einfach nochmal sieben Dinger da reinorgelt. Ich habe eine interessante Statistik über Messi gelesen. Der ist wohl, also ich glaube, der machte so 25, 26 Schritte pro Spiel. Aber die fünf Schritte, die er dann macht, die sprintet er dann auch und dann schießt er halt ein Tor. Also ein überragender Spieler. Ist eigentlich fast so ein bisschen, also das Gegenteil von Sebastian Hell, würde ich sagen. Weil Sebastian wäre überall auf dem Platz, glaube ich.
Aber nicht schnell, willst du sagen.
Doch. Ich glaube, du würdest da ackern wie ein Rennpferd. Also eigentlich so ein bisschen wie Lars Eriksen hier im Podcast.
Okay.
Das ist ein Kompliment.
Das nehme ich gerne so an.
Ja, für Lars auch. Aber pass auf, lass uns einfach mal reingehen in die Themen, bevor wir uns hier festquatschen zur WM. Wir sprechen nämlich über die Frage, steht uns eine fette Sommerrallye ins Haus oder diverse Sell-the-News-Events? Was dahinter steckt, dazu gleich mehr. Lars sagt, jetzt oder nie, auf wen sich das bezieht, dazu ebenfalls gleich mehr. Wir haben IBM mit dabei. Wow, Wahnsinnsabsturz in dieser Woche. Ist das der Todesstoß für Software, fragen wir. Dann Japan, da schauen wir mal, was sich so in puncto Geldpolitik ergibt. Oder beziehungsweise was es da für Neuerungen, für Änderungen gibt und ob sich daraus neue Chancen eruieren lassen. Wir haben eine Hörerfrage von Thomas mit dabei. PayPal, geht da noch mehr, fragt er. Wir sprechen über EU-Banken. Ja, also wir haben das Thema tatsächlich aus der letzten Woche nochmal hier hinüber manövriert, weil jeder von uns bringt jetzt gleich eine Bank mit oder halt eine Anlagemöglichkeit, weil wir ja uns in der letzten Woche dafür ausgesprochen haben, dass Banken eigentlich ganz okay laufen sollten in den nächsten Wochen und Monaten. Und dann sprechen wir noch über Alphabet, Tesla und SAP. Die melden nämlich in der nächsten Woche Zahlen. Und anstatt mal so einen Rückblick zu machen, wie die Zahlen ausgefallen sind, werden wir uns mal in wilden Spekulationen ergehen und euch mitteilen, was wir denn da von den drei genannten Unternehmen so erwarten. Hörerfragen, ihr wisst Bescheid, in unserer App. Und wenn ihr die Infos zur App haben möchtet, dann www.buy-the-dip.de. Schneid einfach mal vorbei auf unserer Homepage dazu. Alle wichtigen Infos gibt's dort. Glaube ich, auch sehr, sehr schön und sehr, sehr übersichtlich aufgedröselt. Und dann freuen wir uns, euch begrüßen zu dürfen in unserem schönen Projekt. Und jetzt rein ins erste Thema. Sell the News Event oder fette Sommerrallye. Sebastian, du bist der Mann für den Kontext.
Obwohl das Thema eigentlich deine Idee war.
Ja, ich habe schon so lange geredet jetzt.
Ich bringe den Kontext mit. Also ja. Ich versuche zu formulieren, was du dir bei der Themenfindung gedacht hast. Also es ging eigentlich darum, Timo, du hast ja die Beobachtung gemacht, beziehungsweise steht ja auch auf verschiedenen Analystenportalen, dass in den USA so eine durchschnittliche Gewinnsteigerung von 23,6% erwartet wird. Also sagen wir mal gerundet 24%, ist zumindest der letzte Stand laut Factset. Und es gibt ja dann so eine durchschnittliche Überraschungsquote von 5-6 Prozentpunkten, also kurz gesagt so etwa 30% an Gewinnsteigerung wäre so das Überraschungspotenzial, was historisch möglich wäre. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wenn die Unternehmen überraschen, wenn sie diese hohe Hürde, also wenn man so diese Durchschnittsgewinnschätzungen mal ins Verhältnis setzt zu den letzten Jahren, dann ist das schon ein Brett, was gebohrt werden muss. Und wenn man dann noch die durchschnittliche Überraschung drauflegt von 5-6 Prozentpunkten on top, dann müssen die Unternehmen ordentlich liefern. Einige haben das schon getan, aber die These war, wenn die Unternehmen es jetzt schaffen sollten, besser zu sein als diese Schätzung plus das Überraschungspotenzial der letzten Jahre zu schlagen, dann ist das eine Ausgangsbasis für eine Sommerrallye. Oder eher ist alles eingepreist. Was wir jetzt zu Teilen, können wir auch noch thematisieren, im Chipsektor sehen. Da ist es ja momentan so, dass trotz Bombenzahlen momentan der Rückwärtsgang eingelegt wurde. Also die große These im Raum ist eigentlich, geht die Rallye jetzt im Sommer weiter? Oder sind wir jetzt eher so in einem Bereich, wo beim Chipsektor angefangen, das Bröckeln auch in andere Bereiche reingeht? Das mal als Abholintro.
Okay. Lars, bist
du? Oder Timo, bist du?
Ja, ich mach gleich weiter. Also übergeben wir erstmal an Lars.
Also ich habe den Eindruck, dass wir über eine Rallye hier im Sommer ja bisher eigentlich gar nicht sprechen können. Wenn wir uns den S&P 500 und Nasdaq 100 anschauen, dann steht er da, wo er auch vor einigen Wochen vor dem Sommer stand. Was allerdings von einem hohen Niveau aus korrigiert, sind die Werte innerhalb des KI-Trends. Und ich habe mir gerade nochmal den Kospi angeschaut, der außen geschaut, der eben weil zum Beispiel der Hynix und so weiter da so hochgewichtet ist, so ein bisschen stellvertretend dafür steht. Und der macht das, was nach einer Rallye hin und wieder passiert, dass es Korrekturen gibt. Der hat vom Hoch 26% verloren. Und wenn er, das wäre so meine maximale Ausdehnung innerhalb eines Bullenmarktes, noch bis 6.200 Punkte fiele, dann hätten wir eine Korrektur von 34%. Und was meines Erachtens dafür spricht, dass diese KI-Rallye, obwohl ich die Werte jetzt nicht kaufe, dass die nicht vorbei ist, ist, dass wir keine fundamentalen Verschlechterungen bisher sehen. Deswegen ist es für mich eine normale Preiskorrektur, die wir hier sehen. Die Quartalszahlen, ihr habt sie gerade angesprochen, werden eine Rolle spielen. Da steht keine Frage, steht außer Frage. Und man wird darauf schauen, was wird aktuell durch den Einsatz von KI schon verdient. Wahrscheinlich aber wichtiger, die Conference Calls, wo dann von den Analysten die Frage gestellt wird, was werdet ihr in den nächsten Quartalen mit dem Einsatz von KI verdienen? Sollte es da ganz große Enttäuschungen geben, dann ist das sicherlich was, was den Markt belastet. Aber Stand jetzt sehe ich schlicht und einfach nichts Besorgniserregendes.
Also ich glaube, das Thema hat ein bisschen anderen Kontext noch. Also zwei Dinge. Die Inflationszahlen sind in dieser Woche reingekommen in den USA. Die Kerninflation und auch die Overall-Inflationsrate deutlich unter den Erwartungen reingekommen. Und jetzt der zweite Aspekt, wir haben die laufende Berichtssaison, die Gewinnerwartungen sind hoch. Sebastian hat das in der letzten Woche ja als eine Art von Risiko thematisiert. Also das heißt, die Hürde ist hoch, da müssen die Unternehmen erstmal drüber springen. Aber ich habe da Zahlen von FactSet gefunden, die also sich die letzten Berichtssaisons der letzten 5 Jahre so angeschaut haben. Und da haben die Unternehmen im Schnitt 6,2 Prozentpunkte mehr geliefert, also die Estimates sozusagen geschlagen, die Erwartungen geschlagen. Und insofern spricht das ja dafür, dass die Erwartungen der Analysten immer so sind, und das wird ja auch teilweise, also das ist ja nicht so, als würden die Analysten sich das immer nur so selber aus den Fingern saugen, sondern die stehen ja in Kontakt mit den ganzen Investor Relations Managern und die rufen denen auch was zu oder sagen denen was unter der Hand. Also da habe ich ja mal ein Video gemacht mit dem Goldgraf, der hat das da ganz schön aufgedröselt, wie da das Zusammenspiel ist. Bedeutet, wenn die es dann tatsächlich schaffen sollten, viele Unternehmen dann auch diese sehr hohen Erwartungen nochmal zu schlagen, dann sind wir ja bei 30% plus X Gewinnüberraschungspotenzial, was enorm ist für einige einzelne Unternehmen. Plus, du hast jetzt diese niedrigere Inflationsrate. Also das spricht ja eigentlich dafür, dass das Bett für eine ganz, ganz große Sommerrallye jetzt gemacht ist. Dass die nicht im Chipsektor stattfindet, weil da halt jetzt so viel schon vorher eingepreist worden ist. Ich glaube, das kann man jetzt auch sehen bei ASML. Ja, TSMC hat eigentlich auch kaum reagiert. Und dass da möglicherweise aber andere Werte jetzt ein bisschen positiver ins Licht rücken könnten, das ist halt so die Ausgangsbasis dieses Themas.
Sebastian, wie siehst du? Ich möchte mal noch reinwerfen bei diesen 24% Gewinnüberraschungspotenzial plus 6% on top als durchschnittlicher Überraschungswert. Das ist ja ein Durchschnittswert. Also allein im Chipsektor werden ja Gewinnsteigerungen von 130% erwartet. Das heißt, dadurch hast du ja diese enorme Verzerrung, dass du dann auf 24% im Durchschnitt kommst. Aber nicht jedes Unternehmen wird 24% Gewinnwachstum ausweisen. Also der Pharmasektor wird da deutlich davon dahinter bleiben. Da hat er ja auch Factset dann für einzelne Branchen noch einzelne Analysen gestattet. Also möglich ist es. Ich würde aber sagen, was wir so bei ASML sehen, und wir kommen ja dann noch in Richtung des Chipsektors, ob da jetzt der Einstieg erfolgen muss oder nicht. Aber was wir da momentan sehen, ist halt einfach extreme Erwartungen, die es vorher gab. Es ist vielleicht nicht unbedingt sell the news, sondern sell the expectation. Das heißt, die Erwartungen, die vorher da waren, die jetzt sich auch gezeigt haben, die werden abverkauft. Aber im Grunde würde ich sagen, mit dem Markt stimmt alles. Was nicht stimmt, sind die extrem gehebelten Einzelaktien-ETF-Produkte in den Händen von Privatanlegern, die jetzt halt zittrig werden. Also wenn ich mir da das Research durchlese von Goldman, gerade so, also bei Goldman gibt es das sogenannte Delta One Desk. Delta One, das sind Produkte mit einem Delta von 1, also ETFs, Aktien und verschiedene andere Sachen. Und da siehst du, dass du extreme Momentumverstärkung hast durch dieses Aufblähen von gehebelten Einzelaktien-ETFs, also gerade auf eine SK Hynix, eine Micron, sowohl in USA als auch in Korea, wo mittlerweile die Regulierungsbehörde auch einschreiten will und muss. Und das verstärkt halt den Trend. Also ich würde nicht sagen, dass die Chipwerte jetzt verkauft werden aufgrund von Zahlen oder weil was nicht stimmt, sondern weil einfach Leute begonnen haben, Gewinne mitzunehmen und sich das gerade wie eine Kaskade deutlich nach unten verstärkt mit Gewinnmitnahmen. Aber generell ist mit dem Markt alles okay und wir sehen ja sogar eine Sektorverbreiterung. Der Dow Jones läuft ja deutlich besser als der Nasdaq momentan. Also ich würde sagen, wir haben in einem Teilmarktsegment wie die Chips momentan Abbau von Leverage, von Hebelwirkung. Aber generell bin ich positiv gestimmt, dass mit dem Markt alles in Ordnung ist.
Ich kann dem nur zustimmen. Und weil es einfach keine anderen Signale gibt, all das, was, sagen wir mal, bärischere Analysten mit uns teilen, sind Wetten, sind Prognosen darauf, das wird sich aber ändern, weil. Und irgendwann werden die großen Unternehmen, weil. Und deswegen glaube ich auch, dass normal gute Quartalsergebnisse schon ausreichen werden. Was vermutlich nicht ausreicht, beziehungsweise das wäre die offene Flanke, wenn mehr als ein Hyperscaler sagen würde, wenn sie zum Beispiel ihre CapEx-Zusagen zurückziehen, das wäre klar bärisch zu diesem Zeitpunkt. Meta hat das ja sehr schnell klargestellt, sie sah so aus, als ob sie Rechenzentrum Leistung verkaufen wollten. Und jetzt haben sie aber gesagt, sie wollen irgendwo in der Nähe von New York wird für 40 Milliarden da was gebaut. Da wollen sie jetzt nochmal zulegen, um ganz klar zu machen, nein, hier ist kein Ende. Wir werden das Ende dieses CapEx-Boom erleben. Das liegt in der Natur der Sache, dass du in der Art und Weise das Wachstum nicht immer weiter steigern kannst. Nur Stand jetzt haben wir keinen Beleg dafür. Und wir haben keine Preise, also keine Charts, die irgendwie darauf hindeuten, dass man sagen könnte, ja, jetzt muss der Trend ja enden. Die Hyperscaler sind nicht brutal heiß gelaufen, der Nasdaq 100 ist nicht brutal heiß gelaufen, die Bewertungen sind, wie es so schön heißt, ambitioniert, aber sie sind ebenfalls nicht völlig überspitzt. Und unter dem Aspekt kann man natürlich sagen, ja, aber irgendwann muss man ja mal aussteigen. Dieses irgendwann wird kommen, nur jetzt gibt's noch keine Signale dafür. Und von daher werde ich mich momentan an der Frage, ob wir einen Top haben, nicht beteiligen. Und da der Trend wie immer unser Freund ist, gehe ich davon aus, dass auch diese Korrektur, die in einigen Werten etwas deutlicher ausfällt, in anderen Werten ja ziemlich zart ist, dass das eher eine Kaufgelegenheit ist. Der Markt struggelt, wenn ich das noch sagen darf, eben weil du Momentum gesagt hast, in anderem Zusammenhang. Wir haben in dieser Woche, in den letzten zwei Wochen auch so ein bisschen das Problem, dass es nicht den einen Sektor gibt, der den Markt zieht. Und Momentum-Strategien sind unglaublich gut gelaufen in den letzten Jahren. Und momentan springt der Markt so von Sektor zu Sektor. Wir haben Biotech erlebt, wir haben Health erlebt. Und das stört natürlich diese hochgehebelten Momentum-Strategien, wenn nicht die Aktien laufen, die in den letzten Monaten gelaufen sind. Das ist aber auch ein normaler bereinigender Prozess und eben gerade nicht ein Anzeichen für eine Top-Bildung.
Ja, trotzdem möchte ich nochmal ganz kurz hier mit reingeben. Also, dass jetzt bei Market Screener hier in einer Börsenwoche, in der man jetzt wirklich sagen kann, dass es nicht die ganz großen Ausschläge gegeben hat. Also wir hatten ja eine okay Marktreaktion auf die US-Inflationszahlen und sowas wie BlackRock oder Goldman ist auch ganz gut dann durchgestartet nach den Earnings. Also das sind ja jetzt nicht so Aktien, die, wenn sie was melden, dann auch sofort mal 6-7% per se machen. Aber die Headline wird hier mit out überschrieben. Das war eine ganz harte Woche für die Lieblingsaktien des Marktes, führt hier ein Redakteur von Market Screener aus. Eigentlich auf Indexebene hat sich so gut wie gar nichts bewegt, aber er spielt natürlich darauf an, dass jetzt halt die Chipwerte irgendwie nicht laufen. Also ist diese reine Fokussierung aktuell auf die Chipwerte nur mit Scheuklappen darauf zu schauen, weil da die spektakulären Performances in den letzten Monaten entstanden sind, ist das ein bisschen zu kurz gegriffen aus eurer Sicht?
100%. Also das ist ja eigentlich auch das, wo man sagen muss, man braucht ja ein langfristiges Depot, da ist die meiste Kohle drin, das lässt man liegen. Und dann kann man ja, wenn man mitmachen will oder muss, noch in ein paar Hype-Werte reingehen, weil man denkt, da ist die große Rendite. Aber viel zu viele sind in diese bekannten Werte rein, wie eine Micron oder eine SK Hynix. Und wenn ich aber was habe, was sich binnen kürzester Zeit vervielfacht, dann muss ich auch damit rechnen, aufgrund der Volatilität, die wir gesehen haben, dass sowas auch 30-40% oder 50% korrigieren kann. Und technisch, charttechnisch ist das zwar ein Bärenmarkt, aber ich würde sagen, der übergeordnete Trend, wir kommen noch dazu, ist intakt. Aber der Markt an sich, du hast es gesagt, Timo, der Nasdaq knapp 7% unter dem letzten Allzeithoch, der S&P weniger als 3%. Also im Gesamtmarkt ist alles okay. Das sind auch keine Gefahren, denn ein Bullenmarkt, der stirbt entweder in der Euphorie. Ich habe gerade mal geguckt bei CNN, der Fear and Greed Index. Wir sind schon wieder im 4-Bereich. Das heißt, da ist extreme Angst, obwohl auf Index-Level nichts passiert ist. Wir haben eine Geldpolitik, eine Notenbank in den USA, die zu Lockerungen wahrscheinlich übergehen kann in den nächsten Monaten. Also auch da haben wir keine negative Überraschung irgendwo absehbar. Der Dollar, müssen wir gucken, wird dann als Reaktion wahrscheinlich in den nächsten Monaten deswegen schwächer werden. Also auch da grünes Licht. Und von daher muss ich sagen, ich sehe auch keine Rezession, was jetzt einen Bullenmarkt killen würde. Also der Markt ist in Ordnung, der ist gesund, ihm geht's gut. Wir sehen nur aktuell im spekulativsten Bereich eine Bereinigung der extremen Hebelwirkung, die da aufgebaut wurde. Und auch das ist positiv. Also von daher, dem Markt geht's gut. Und jetzt zu sagen, irgendwie, das sind Warnsignale, das halte ich für übertrieben. Ja, einzelne Aktien haben stark korrigiert, aber die sind auch vorher super gelaufen.
Plus, man kann das auch als relative Stärke werten. In einer Woche haben wir es jetzt erlebt, dass zum einen eindeutig die Lage in der Straße von Hormuz was das schon fast für ein Hintergrundthema ist, aber es hat sich eher wieder verschärft. Und B, Donald Trump hat jetzt sowohl auf Truth Social als auch in der öffentlichen Rede, man weiß nicht, was wichtiger ist, mehr oder weniger grundlos, man überlegt noch, ob das innenpolitische Gründe hat oder was die Absicht ist, sich wieder mit China angelegt und sagt, China hat unsere Wahlen. Er hat nicht gesagt, sie sind manipuliert. Er hat gesagt, China hat die ganzen Daten und sie hätten sie also theoretisch manipulieren können. Heute Nacht, das ist, wo man sich fragt, warum diese Flanke jetzt auch aufmachen. Die Auflösung wird ziemlich bald kommen, aber es ging wahrscheinlich im Wesentlichen um das Thema Wahlen. China hat auch sofort gesagt, haben wir nicht manipuliert. Sie haben nicht gesagt, sie hätten die Daten nicht. Sie haben nur gesagt, wir haben keinen Einfluss auf die Wahl genommen. Anyway, all das kann den Markt massiv unter Druck setzen. Einen Markt, der gar keine Stärke hat und wir hätten in dieser Woche 10-15% tiefer gestanden. Und all diese fallenden Chip-Werte und sorgt dafür, dass wir, so wie Sebastian gesagt hat, einstellig korrigieren in den Indizes. Wenn das Warnsignale sind, dann sind es Warnsignale oder Top-Signale der ganz neuen Art. Normalerweise sieht ein Trendwechsel so jedenfalls nicht aus.
Lieber bei The Dip-Hörer. Der Sommer ist heiß und wir als beide Dip-Team, wir sind es auch. Wir ziehen den kompletten Sommer durch für euch, ganz ohne Pause und halten euch konstant auf dem Laufenden über Aktien, Bitcoin, Gold und Silber. Wenn du unser Format magst, dann würden wir uns total freuen, wenn du uns abonnierst. Für dich ist es nur ein Klick und für uns sehr wertvolle Wertschätzung für unsere Arbeit hier. Also klick unbedingt den Abo-Button und jetzt weiter. Viel Spaß mit unserer aktuellen Ausgabe. Guter Hinweis noch, die Straße von Hormuz, das ist ja dann auch nochmal ein Faktor, der eher in die positive Richtung nochmal überraschen kann, weil Trump sollte ja eigentlich, wenn er die Midterms tatsächlich gewinnen möchte, das Thema dann auch irgendwann vom Tisch haben. Also du hast die Inflationserwartung, die Inflationszahlen. Du hast möglicherweise das sehr positive, das ist aber dann sehr selektiv, Gewinnüberraschungspotenzial bei einigen Aktien, wo halt vielleicht nicht zuvor schon die riesen Rallyes gelaufen sind. Du hast die Straße von Hormuz, die dann auch irgendwann im Sommer eigentlich wieder aufgehen muss. Und insofern ist eigentlich doch schon das Potenzial oder das Bett bereitet, dass da noch einiges gehen kann. Zumindest mal bei einzelnen Aktienwerten. Ob sich das dann über eine Rotation darstellt und auf Indexebene gar nicht so viel passiert in die eine oder andere Richtung, das wird sich ja dann noch zeigen. Also ist das ein Fazit, mit dem wir hier so mitgehen können oder ihr auch mitgehen könnt?
Kann ich unterschreiben. Also wie gesagt, für mich ist der Markt gesund, in Ordnung. Ja. Wir bauen spekulative Exzesse ab. Das ist höchst positiv. Und wenn alle jetzt die Schnauze voll haben vom Chipsektor, in 1-2 Wochen werden die Aktien wahrscheinlich auch wieder anziehen.
Ja, ich rechne mit neuen Allzeithochs in diesem Jahr und das ist ja, was die meisten Investierten sich wahrscheinlich wünschen.
Ja, absolut.
Was ja eigentlich auf Index-Level gar keine Prognose ist, weil wenn der S&P 500 3% steigt, dann haben wir schon Allzeithoch. Also das nur mal am Rande. Das ist ja
und
das
wenn er weitere 10% fällt, dann haben wir kein Allzeithoch. Ich habe das absolut korrekt ausgedrückt, denn wir sind nicht auf dem Allzeithoch, er kann auch fallen. Aber mach mir ruhig meine Prognose kaputt.
Nein, niemals.
Ist der Sebastian unserem Börsenmessi nochmal schön in die Parade gefahren.
Börsenmessi?
Geht's ja nicht.
Gelbe Karte. Eindeutig doppeldeutig, oder?
Oha, ich möchte...
Börsenmessi.
Hallo. Nein. Meine Kinder sind Halbspanier, meine Frau ist Vollspanierin und du gibst mir hier eine argentinischen... Das geht mal gar nicht. Wenn, dann möchte ich der... Ja, nimm halt irgendeinen Spanier. Und ich möchte so ein Mittelfeldstratege, Rodri. Ich sehe mich hier als den Rodri. Da weiß Sebastian jetzt überhaupt nicht mehr, über wen wir sprechen. Aber dann nenne ich Rodri.
Rodri, ja, okay. Rodri. Okay, das war... den muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein ganz, ganz feiner Trockner. Nee, weiter im Text. Wir haben ja schon über Chipwerte gesprochen. Jetzt oder nie, Lars, Hynix, Samsung, alles, Micron, alles, was so schön korrigiert hat gerade. Wie blickst du drauf? Also möchtest du da jetzt auch mal einen Fuß ins Wasser halten? Würdest du dich jetzt engagieren wollen? Ist das die goldene Gelegenheit?
Ganz so weit würde ich nicht gehen, aber die Korrektur. Man kann sich den Kospi anschauen. Ich muss fairerweise sagen, jetzt oder nie ist eine geile Überschrift, aber ich würde gerne in Klammern hinzufügen, oder noch ein paar Prozent tiefer, denn die Werte sind, alles was auf niedrigem Niveau konsolidiert, kann durchaus noch einen Schub zur Unterseite haben. Also, ob die dann nochmal, der Kospi nochmal 5 oder 6% tiefer steht oder die genannten Werte nochmal 10 bis 15% korrigieren, sie sind aber allesamt jetzt auf charttechnisch ganz interessanten Niveaus für Nachkäufe, wenn man das denn möchte. Ich möchte gleich dazu sagen, weil ich glaube, dass sich dieser KI-Trend in anderen Werten, bei denen die Volatilität ein bisschen kontrollierbarer ist, besser umsetzen lässt, und ich bin großer Fan davon, Risiken und Volatilität zu konzentrieren, werde ich mich wahrscheinlich nicht auf die Einzelwerte stürzen, wenn dann auf einen ETF. Aber wir sind auf einem Niveau, wo insbesondere auch die Analysten, und das gefällt mir natürlich, sagen, ja, der KI-Trend geht schon weiter, aber bei den Chip-Werten muss man aufpassen. Das heißt, die Euphorie gegenüber diesen Chip-Werten wurde durch diese ziemlich harte Korrektur, und die sind teilweise doch sehr deutlich zurückgekommen, stehen immer noch deutlich höher als vor 1,5 Jahren, keine Frage. Aber das waren richtig handfeste Korrekturen. Es würde mich also nicht überraschen, wenn es anders käme und man auch diese Chip-Werte, möglichst nicht alle, Klumpenrisiko, aber kaufen könnte und diese Rallye eben noch nicht vorbei ist. Würde mich mal interessieren, wie ihr dazu steht.
Sebastian, wie würdest du das Ganze einordnen?
Also ich hatte es ja vorhin so ein bisschen durchblicken lassen. Ich sehe bei den Chip-Werten, vor allem wenn ich mir die Äußerungen auch dieser Woche anschaue, also gerade der ASML-CEO Christophe Fouquet, der hatte ja auch gesagt, er glaubt, und das fand ich einen interessanten Satz, ich zitiere ihn jetzt mal freier, dass der Chip-Zyklus dieses Mal länger läuft, auch wegen Disziplin, wegen Vorbestellungen und dieser extremen Nachfrage. Und das ist eigentlich der interessanteste Satz, denn er hat nicht gesagt, die Zyklizität ist durchbrochen, was ja viele sagen, sondern der Zyklus bleibt bestehen. Das ist auch meine Arbeitshypothese. Aber er kann länger dauern als früher, weil wir so extreme Engpässe haben. Und wir hatten von SK Hynix, vom CEO, auch Aussagen, der hat gesagt, er rechnet damit, dass 2027 die Engpässe noch krasser sind als dieses Jahr. Und der CEO von TSMC, CCY, der hat gesagt, dass er in den nächsten Jahren immer noch extrem starke Nachfrage sieht anhand dessen, was er aktuell mit Kunden so bespricht. Also wir haben zum einen die Analysten, die sind natürlich an den Unternehmen. Wir sind aber auch auf CEO-Level bei Leuten, die ja auch haftbar sind für ihre Aussagen. Du bist ja als CEO auch immer, irgendwo musst du gucken, wo bewege ich mich mit Aussagen. Deswegen hast du ja auch oft so schwammige Aussagen, dass du hinterher nicht haftbar gemacht wirst für irgendwelche Falschinformationen oder du hängst irgendwas ins Schaufenster und das kommt dann hinterher oder manifestiert sich nicht. Und da, finde ich, sehen wir auch positive Aussichten. Wir haben auch gute Frühindikatoren, die immer noch dafür sprechen, dass die Preise steigen. Wir sehen auch bei Nvidia, wie die Vera Rubin Chips und die Racks immer teurer werden von Veröffentlichung oder Release zu Release. Also von daher, ich sehe da immer noch Potenzial, aber ich kann mich nur wiederholen, es ist ganz normal und möglich, dass das, was sich so schnell verdoppelt, auch einfach mal halbiert. Aber der Zyklus ist in Ordnung, aber ich würde auch, und da bin ich bei Lars jetzt, nicht unbedingt in eine Einzelaktien gehen, so attraktiv es ausschauen mag, weil die Volatilität von Einzelaktien im Chipsektor deutlich auf historischer Ebene höher ist als die Volatilität auf Indexebene. Was will ich damit verklausuliert sagen? Einen ETF zu kaufen ist viel stressfreier als die einzelnen Aktien, die unglaubliche Schwankungen momentan an den Tag legen. Das heißt, ich muss dann auch bereit sein, einen Stop-Loss zu setzen bei -50% und brauche halt dann auch 50% nach oben, dass ich überhaupt mal das Risiko verdient habe. Also da werde ich vorsichtiger und finde einen konservativen ETF besser. Widersprich mir gerne, Lars.
Nee, ich wollte nur sagen, also ja, klar. Also allgemein formuliert würde ich mal sagen, wenn ein Anleger bei diesen Chipwerten 50% Stop setzt, dann hat er jetzt natürlich nicht so die ganz tiefe Chartanalyse vorgenommen. Und allgemein ist die Frage, ob man überhaupt dann in solche Werte einsteigen muss. Aber man muss hier vielleicht auch nochmal, gerade weil du die ASML genannt hast, eine leichte Unterscheidung vornehmen. Die ASML ist auch volatil, aber nicht so volatil wie diese Chip-Aktien. Ich bin im Übrigen, das sollte ich dazu sagen, auch noch mit einer Teilposition investiert. Ich habe auch Teile realisiert in der ASML. Und mir geht es hier um die unmittelbare Fortsetzung. Es war so ein, ja, wir sind mir jetzt gerade gelaufen, ich glaube, wir sind bei 1500 irgendwas. Also die sehr guten Zahlen wurden ja kurz abverkauft. Dann gab es aber wieder eine Gegenreaktion. Heute sind sie wieder ein bisschen schwächer. Also charttechnisch im Idealfall rutschen sie nicht unter die 1500 Euro. Wir werden sehen, was der Markt hier macht. Aber ja, kurzum, das ist, wir sind ja, haben ja mündige Zuhörer und Zuschauer. Ob die sagen, wir setzen was um mit so einer Volatilität oder wir nehmen eher ein ETF. Wir können hier ja nur allgemein eine Warnung aussprechen, dass Volatilität, eben das ist das Risiko, bedeutet, ich hatte vielleicht grundsätzlich recht, aber bin trotzdem rausgeflogen. Und das ist natürlich bei Werten, die weniger schnell schwanken, einfacher zu handeln.
Du hast die ASML, das muss man noch mit dazu sagen, als aktive Position in deinem eher kurz- bis mittelfristigen Portfolio. Ne?
Exakt. Also das, ja, ich habe sie Investition, sogar als sondern das ist ein Trade. Ja, mit den Lesern gemeinsam, genau.
Ach, hast du da einen Hebel drauf?
Ja, ja, also Hebel an sich ist, nee, aber guck mal, diese Überraschung, warum? Ob ich jetzt für 40.000 Euro ASML kaufe oder für 20.000 Euro ein Hebelzertifikat mit Hebel 2 oder für 10.000 Euro mit Hebel 4. Es kommt alles aufs Gleiche hinaus.
Natürlich, natürlich.
Ja, genau. Aber natürlich ist ein Hebelzertifikat, man muss sich damit auskennen. Wenn man irgendeins nimmt, was einem da in der großen Liste angezeigt wird, dann wird das wohl schief gehen. Und das ist auch für kürzere Haltedauern. Und da das ein kürzerer Trade ist.
Ja, ja. Genau. Also, Entschuldigung, wenn ich schon mal ganz kurz reingehe. Also, meine Überraschung war jetzt nicht dem geschuldet, dass ich davon überrascht bin, dass du jetzt irgendwas mit einem Hebel umsetzt und auch nicht bei der ASML, sondern ich wusste, dass du in der ASML drin bist. Ich dachte allerdings, du würdest das mit der Einzelaktie umsetzen. Okay. Ich bin ja investiert, also investiert im Sinne von investiert, also als Investment an der Firma beteiligt, wobei ich auch ja hier schon mal gesagt habe, dass ich durchaus davon ausgehe, weil ich nämlich auch davon überzeugt bin, dass wir einen Schweinezyklus weiterhin haben werden. Ja, insbesondere bei der ASML, die bauen ja nur ganz wenig Maschinen und liefern auch nur ganz wenig Maschinen aus. Und wenn da mal die Nachfrage einfach wegbricht, dann, also hier wird es ergebnistechnisch sehr volatil und das wird sich auch in der Aktie ausdrücken. Und deswegen sollte man, auch wenn man an der Firma beteiligt ist, das vielleicht ein bisschen aktiver managen. So, ich hoffe, das ist einigermaßen klar geworden. Falls nicht, dann schreibt es gerne rein in die Kommentare und ich versuche es dann nochmal ein bisschen klarer auszudrücken. Also die ASML nimmt mittlerweile auch einen recht hohen Anteil in meinem Portfolio ein. Deswegen steht für mich nicht unbedingt die große Noten, den Chipsektor weiterhin aufzustocken. Zumal ich ja auch über die Alphabet, also ich weiß, das ist jetzt nicht kein Chipwert, aber im Prinzip implizit daran auch nochmal ein bisschen mitverdiene an der Thematik, die das Ganze ja, also das ist ja die KI-Rallye, die Thematik, die das Ganze umfasst. Kurzum, ich weiß aktuell nicht, wie man so eine SK Hynix oder eine Micron, so interessant das jetzt gerade aussieht, die Korrekturen, ich weiß nicht, wie man das traden sollte oder könnte, weil dann müsste man ja aufgrund der Tagesschwankungen die Position so klein machen und den Stop so weit wegsetzen, ob der jetzt 50% tiefer steht, wie Sebastian jetzt ja nur als Beispiel
war angeführt Beispiel,
hat.
Ja.
Genau, als Beispiel angeführt hat. Das steht ja jetzt nochmal auf einem anderen Blatt. Aber das ist halt, ja, das ist meine Haltung dazu. Also ich weiß nicht, Lars, du würdest es auch über einen ETF machen. Sebastian hat sich für einen ETF ausgesprochen, aber wenn man sich mit dem Gedanken tragen würde, so eine SK Hynix, eine Micron oder meinetwegen auch eine Broadcom, die ist nicht so volatil. Wie könnte man da sein Setup aufbauen oder seinen Plan aufstellen in puncto Positionsgröße und Risikomanagement?
Ich frage mich gerade, ob wir heute die längste Ausgabe ever machen. Aber ich würde es über einen ETF, also es gibt 2-3 ETFs. Man muss auf die Zusammenstellung schauen. In einigen ETFs sind die sind einige Werte sehr, sehr hochgewichtet. Ich glaube, ich wäre dann eher bei einem, der versucht zumindest innerhalb des Chip-Sektors die Chip-Aktien dann ein bisschen breiter zu gewichten. Also es gibt zum Beispiel einige, da hat eine Nvidia 29% oder so. Das wäre mir dann ein bisschen zu viel. Aber ist Geschmackssache.
Und dann haben wir IBM mit dabei. Wow, die sind richtig abgestraft worden. Sebastian, was ist da los bei IBM? Warum ist die Aktie jetzt gerade so unter Druck nach den Zahlen?
Ja, was da los ist, das stellen sich wahrscheinlich viele die Frage. Denn IBM ist ja diese Woche stärker abgestürzt als am schwarzen Montag 1989. Also größter Tagesverlust der Aktie. Warum? Es wurden Zahlen gemeldet und die Zahlen waren nicht so, wie es der Markt erwartet hatte. Vor allem, es gab auch eine Warnung des CEOs und ich würde mal sagen, frei interpretiert hat er gesagt, IBM kommt nicht mehr an die Honigtöpfe ran. Denn was ist passiert? Der CEO von IBM hat gesagt, die Kunden, die sie haben, die sind momentan eher auf der Hardware-Ebene unterwegs. Das heißt, die haben Angst, dass Chips oder Serverinfrastruktur, Rechenzentruminfrastruktur immer teurer wird und kaufen deswegen eher Hardware und vernachlässigen deswegen die Investitionen in Software. Und das ist ja so ein Schwerpunkt von IBM, auch Consulting in diesem Bereich. Und das hat eben dazu geführt, dass der Ausblick nicht passt und dass IBM extrem abgestraft wurde. Interessanterweise wurde auch der Software-Sektor temporär abgestraft. Aber wenn man sich mal den großen amerikanischen Software-ETF anschaut, den IGV oder IGV, der lief über Jahre bis 2021 deutlich besser als IBM. Dann hatte IBM ein Comeback bis jetzt. Aber wir sehen, wie sich die Softwarebranche wieder erholt hat, IBM aber eher nicht. Das heißt, das ist hier ein IBM-Problem, wo IBM ganz einfach gesagt, nicht mehr von den Kunden priorisiert wird, im Moment zumindest, und wo eher in Hardware reingegangen wird, aber nicht in die Softwareprodukte von IBM, während andere Softwarewerte sich aber schon wieder erholt haben. Also ich würde sagen, IBM ist jetzt kein Vorbote für Probleme im Softwaresektor oder weitere Probleme, wir hatten ja schon genug über Software vor ein paar Monaten gesprochen, sondern hat eher ein eigenes Kundenproblem, wäre zumindest mal meine Interpretation der Lage.
Würde ich mich anschließen. Ich denke auch, dass es was IBM-Spezifisches ist, was man nicht eins zu eins auf den kompletten Software-Sektor übertragen kann. 33% IT-Dienstleistungen, also 33% der Umsätze stammen aus diesem Geschäftsfeld. Ja, das wird künftig dann, glaube ich, relativ hart für die. Dann gab es ja noch die Quantencomputer-Fantasie bei IBM. Ist auch gerade völlig raus. Ich meine, damit machen sie genau 0 Euro, 0 Dollar Umsatz, Entschuldigung. Dann haben sie noch recht hohe Schulden. Moment, ich gehe mal ganz kurz auf die Übersicht. ja, knapp 50 Milliarden Schulden. Also ist schon ein Wort. Ich meine, die machen 71 Milliarden Umsatz wahrscheinlich in diesem Jahr. Aber das ist schon, also finde ich eine krasse Schuldenquote. Und ja, also um es kurz zu machen, perfektes Negativmomentum. Ja, ich würde die Finger davon lassen. Oder Lars?
Ich habe nichts hinzuzufügen. Die Aktie ist auch nicht übermäßig billig für das Wachstum. Und wir haben es ja auch bei uns in vielen Kommentaren gesehen, wie viele hier sagen, ja, aber Quantentechnologie ist ja ein großes Thema und da ist IBM. IBM hat ja gerade 1 Milliarde bekommen oder soll bis zu 1 Milliarde bekommen vom amerikanischen Staat. Aber IBM will halt auch eigene 9 Milliarden noch dazulegen. Und das sind erstmal Ausgaben, das sind erstmal Schulden. Das Ganze bis 2031. Und das zeigt eben auch, wir sprechen hier über eine Technologie, von der heute wirklich verlässlich keiner sagt, da kommt sie. Und wenn sie denn ist, was machen wir ganz genau damit? Weil die ganze Infrastruktur darum herum, die wird dann sich schon irgendwie finden. Nur das ist, will man deshalb in ein Unternehmen investieren, weil es hier mitführend ist in einer Forschung, von der noch keiner weiß, wann, wie, womit Geld verdient wird. Und wir sprechen hier über viele, viele Jahre. Die Börse schaut definitiv nicht 5 Jahre in die Zukunft. Es gibt einen Magier der Märkte, ja, der weiß, wie das funktioniert, immer wieder die Karotte ein bisschen nach vorne zu hängen. Über den sprechen wir gleich noch, wenn es um Tesla-Quartalszahlen geht. Aber diesen
jetzt,
Magier...
Jetzt lobst du dich ein bisschen zu sehr selber, finde ich.
Oh, der Rodri des Podcasts. Nee. Und das ist... den hat IBM einfach nicht. Und so eine Zukunftsvision hier zu bauen, dass du sagst, naja, die werden schon irgendwie in den nächsten 2 Jahren 50, 100, 150 Millionen Market Cap aufbauen, weil sie in der Quantentechnologie, in der Forschung eindeutig mitführend sind, das reicht einfach nicht, um so einen letztlich doch gemischt waren Konzern, der war IBM schon immer. Und sie werden sicherlich weiter existieren, aber die Börse weiß daraus momentan so richtig nichts zu machen, keine eigene Story zu entwickeln. Also ich sehe den Wert auch ziemlich kritisch.
Ich möchte noch ganz kurz ergänzen, weil es gibt ja einige, die IBM haben. Das ist so eine Aktie, wo ich sagen würde, da werden jetzt die nächsten Veröffentlichungen und vor allem Quartalszahlen extrem wichtig. Weil wenn sich da weiterhin zeigt, IBM verliert den Anschluss, dann wird es wirklich richtig kritisch für den Wert. Also wenn man fundamental unterwegs ist.
Mhm. Schreibt's gerne mal rein in die Kommentare, wie eure IBM-Erfahrung ist, ob ihr schon sehr, sehr lange investiert seid und das vielleicht jetzt als eine Gelegenheit seht, den Wert nochmal aufzustocken oder ob ihr jetzt möglicherweise auf dem falschen Fuß erwischt worden seid. Feel free, feuerfrei in den Kommentaren. Damit gehen wir jetzt mal gedanklich rüber. Wir reisen aus den USA nach Japan. Sebastian, das war dein Pick, glaube ich, den du mit... Nein?
Lars.
Auch schon wieder Lars. Ah, Lars, mein Gott. Entschuldigung. Also Lars, du hast Japan mit auf die Agenda gesetzt. Was ist da los?
Ich habe Japan, ich dachte aber eigentlich, weil Sebastian gerne das Fundamentale so einordnet, dass du lieber das machst und ich würde dann die spannenden News, was mit dem US-Dollar zum japanischen Yen, Euro zum japanischen Yen ist. Wäre das nicht besser, dass du den Part machst? Ich würde ihn dir gerne lassen.
Kann ich gerne machen. Du referenzierst nämlich an auf die japanische Geldpolitik. Genau. Die ja momentan, also in Japan hatten wir ja lange Negativ- und Niedrigzinsen. Die japanische oder die Bank of Japan hat dann entsprechend die Zinsen wieder erhöht. Worauf der Markt momentan eigentlich wartet, ist, ob die Zinsen jetzt weiter steigen. Sie werden weiter steigen, aber in welchem Ausmaß? Und was momentan auch spannend ist in Japan, ist, dass die japanischen Staatsanleihen für 30 Jahre Laufzeit höher notieren als in Deutschland. Das heißt, wir haben eine extrem steile Zinskurve, die sich dort gezeigt hat. Und wir hatten diese Woche auch eine interessante Aussage des japanischen Finanzministers, der gesagt hat, er möchte, dass die japanischen Pensionskassen mehr in Japan investieren. Und auf viele japanische Pensionskassen hat der Staat entsprechend Einflussbereich. Das heißt, wenn die jetzt ihr Geld repatriieren, das heißt zurückführen nach Japan, dann ist das positiv für japanische Aktien natürlich. Dann wird das auch wahrscheinlich eine erhöhte Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen bedingen. Das heißt, die Zinsen kommen runter, was noch positiver für die Aktien ist. Und gleichzeitig, und das Wichtigste für jemand wie mich, der ja auf eine Stärke des Yen setzt und auf die Intervention der Bank of Japan, dass auch der Yen in eine Stärkephase übergeht, weg von der Schwächephase, die wir aktuell sehen. Also das ist ja momentan meine spekulativste Wette im taktischen Depot, auch zusammen mit den Mitgliedern von Beider De Plus, dass wir darauf setzen, dass der Yen stärker wird. Das Momentum der letzten Wochen ist raus, aber man muss auch sagen, die Position ist derzeit leicht im Minus. Da gilt es jetzt einfach mal abzuwarten, ob die japanische Notenbank weiterhin einen weiteren Anstieg des US-Dollars gegenüber Yen begrenzt. Und wenn die Bank of Japan die Zinsen weiter erhöht und die Pensionskassen in Japan mehr investieren, dann sieht es auf jeden Fall auch gut aus, dass die japanische Währung deutlich aufwertet. Das mal als fundamentaler Blick obendrauf.
Okay, also verklausuliert, hast du ja gerade gesagt, Lars, also sozusagen das Trockenfutter hat Sebastian jetzt ausgeteilt und jetzt kommst du und schenkst uns das, den leckeren Nachtisch.
Den Rioja ein, ja genau.
Den Rioja.
Also ich finde die Situation super spannend, so spannend, dass ich mich momentan zurückhalte, weil das natürlich etwas ist, das muss man fairerweise sagen, da schaut die ganze Welt drauf, ja. Stichwort Carry Trade und. Und meines Erachtens, die Bank of Japan, wie keine andere große Notenbank auf diesem Planeten, weiß ganz genau, weil sie wirklich 20, 30 Jahre lang durch eine Depression jonglieren musste, was sie mit ihren Aussagen bezwecken wird, b, wie sie auch den Markt beeinflusst, aber immer in einer etwas zurückhaltenden Art und Weise. Also ich bin sehr gespannt, wie die Märkte darauf reagieren werden. Mir fehlt noch so das klare Signal. Ich finde Sebastians Position nachvollziehbar. Aber wenn man sich sieht, wie sie auch so die Handelsspanne momentan beim US-Dollar zum japanischen Yen ganz extrem einengt, das ist sehr ungewöhnlich. Gleiches gilt übrigens für den Euro zum japanischen Yen. Ist ja auch ein sehr großes Währungspaar. Also jetzt kommen wir wirklich in die Zocker-Trading-Corner. Sebastian hat ja da ein bisschen mittelfristigeren Blick und dementsprechend auch seinen Stop und Positionsgröße gewählt und so weiter. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir vielleicht, und das darf ich so sagen, weil Sebastian kann das easy aussitzen, so ein Zucken nach oben, wo nochmal die Leute in eine verkehrte Position reingezogen werden und dann mit einer schnellen Gegenbewegung in die andere Richtung. Das wäre dann der Moment, wo ich auch gerne spekulativ mit an Bord wäre. Das kann ich mir sowohl im US-Dollar zum japanischen Yen als auch im Euro zum japanischen Yen vorstellen. Und ist natürlich dann was, was man mit Zertifikat umsetzt. Man kann es auch direkt an der Forex handeln, wenn man ein entsprechendes Konto hat. Aber ich finde die Situation sehr, sehr spannend. Und möglicherweise wird sogar die Signalwirkung, die hier ausgeht, von Japan ein bisschen unterschätzt.
Wenn wir mal kurz weggehen von den Währungen, also vielleicht gibt es ja auch einige, also es wird hier in der Zuschauerschaft, in der Zuhörerschaft einige geben, die genau solche Investitionen dann natürlich auch mitgehen, also mit Währungspaaren, aber vielleicht gibt es ja auch einige, die einfach nur sagen, ich will ja möglicherweise einfach den Aktienmarkt handeln. Also wie ist denn euer Blick darauf? Also wie werden japanische Aktien laufen? Weil zum Beispiel, ich habe jetzt mal einen Wert rausgesucht, der nämlich auch so ein bisschen mit dem Chipsektor assoziiert ist und der ehrlicherweise gar nicht so übel aussieht. Meinetwegen können wir auch gerne nochmal drüber sprechen oder auch mal einen Deep Dive machen in der App. Und zwar die Disco Corporation. Die sind auch so eine Art Schaufelhersteller, also für die Halbleiterindustrie. Und die sind jetzt auch in der Korrektur drin und wie viele andere japanische Werte auch. Ist es kaufenswert, ja oder nein? Ganz kurz nur zum Ende dieses Themas.
Also du siehst ja momentan, der ganze Chip-Sektor in den Emerging Markets wird ja runtergezogen. Also in Korea die chinesischen Tech-Aktien, die japanischen, der Nikkei hat ja deutlich zurückgesetzt. Also ich, was jetzt Japan angeht, auf Indexebene, wenn ich mir den Nikkei angucke, dann hatten wir ja jetzt schon am Freitag so eine Erholung zumindest von den Tiefs gesehen. Wir haben auch im Bereich der Juni-Tiefs ein gewisses lokales Tief, was als Unterstützung zählen könnte. Also von daher, ich finde den Nikkei hochinteressant. Ich bin jetzt nicht in den japanischen Einzelwerten so drin, dass ich sage, da habe ich einen Favoriten. Aber ich finde den Nikkei, wenn er sich jetzt auspendelt nach dieser Tech-Korrektur, super interessant, da ebenfalls reinzugehen.
Ah, okay. Ja, das ist doch schon mal ein Statement. Und Lars, du bist auch in der Tendenz bullish, oder?
Ja, ich musste mich ja bei meinen Lesern, der Renditespezialisten, entschuldigen dafür, dass ich den Nikkei öffentlichkeitswirksam mehrfach als ein potenzielles Rallye-Beast bezeichnet habe und mit Kaufmarken allen drum und dran. Und dann ist unsere eigene Kauforder, er hat einfach nicht weit genug zurückgesetzt, bin ich reingekommen und dann war es eine gewaltige Rallye. Der Nikkei hat alles outperformed in den letzten Monaten bis vor dieser Korrektur. Das war enorm. Ich finde ihn ganz konkret zwischen, und Achtung, beim letzten Mal ist er auch nicht so tief gekommen, wie ich es mir gewünscht habe, aber zwischen 57.000 und 60.000 Punkten finde ich ihn super spannend. Ich glaube nicht, dass wir das ein mehrjähriges Hoch jetzt schon gesehen haben. Bei Einzelaktien in Japan halte ich mich ein bisschen raus, aber der Index sieht für mich sehr spannend aus.
Okay. Mhm. Ja, super. Also danke für eure Einschätzung an dieser Stelle. Und damit gehen wir mal rüber zu PayPal. Das ist die Hörerfrage von Thomas, die uns erreicht hat. Da liefere ich ganz kurz den Kontext. Also PayPal, ein Insider. Ein Insider, das ist mein aktueller Stand, hat lanciert, dass Stripe und der Finanzinvestor Advent International planen, PayPal zu übernehmen und dass sie da ein Angebot pro Aktie in Höhe von 60,50 $60,50 unterbreiten möchten. Advent, Stripe und PayPal haben bislang keine Stellungnahme dazu abgegeben. PayPal ist allerdings nach Lancierung dieser News natürlich in Richtung dieser $60,50 marschiert. Also die kamen irgendwo von $46, das war die Schlusskursbasis des Vortags, $46, $47. Also eine gewaltige Rallye innerhalb von, ja, eigentlich, die Börse ist da ja immer sehr, sehr schnell, das einzupreisen. Und jetzt ist halt die Frage, was kann man daraus machen? Also PayPal geht da noch mehr. Das ist die Frage von Thomas. Wenn ich direkt mein Fazit ist sowieso sehr kurz dranhängen darf, dann würde ich sagen, also diese Differenz zwischen den $60,50 und dem aktuellen PayPal-Kurs, das ist quasi nur so ein Unsicherheitsspread, weil das Ganze natürlich sich ja auch als irgendeine Art von Ente herausstellen könnte. Und wenn du da jetzt das Risiko eingehen möchtest, diese Differenz dann irgendwie noch zu handeln, also ich weiß nicht, ob das ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis ist, weil wenn PayPal oder irgendwer von denen das jetzt dementieren sollte, dann ist der Kurs auch ganz schnell wieder unten. Also das heißt, du hast da ein unberechenbares Verlustrisiko, was dann auch sehr, sehr schnell vonstatten geht bei News. Und da bist du als Privatanleger höchstwahrscheinlich jetzt nicht so nah dran wie irgendwelche Händler an einem Desk, wo die News dann direkt reinkommen und direkt auch was umgesetzt werden kann. Im Zweifel bist du halt derjenige, der dann eine Stunde später die News hat, wie die Profis. Und dann war's das aber für dich. Und wenn du jetzt diese Differenz noch heben wollen würdest in puncto Rendite, dann müsstest du das ja gehebelt machen. Also für mich spricht rein gar nichts dafür, in die PayPal jetzt noch reinzugehen, weil man da irgendwie seine $4-5 da Spread noch rausholen möchte. Und für diejenigen, die investiert sind, also ich würde sagen, ja, $60,50, das ist jetzt so, das ist das Maximum, was jetzt kurzfristig zumindest geht. Und jeder, der da noch eine Depotleiche mitschleppt, also falls dann ein konkretes Angebot käme, ich würde es annehmen an eurer Stelle. Wie seht ihr es?
Also zum ersten Mal dein Take. Ich würde jetzt auch auf keinen Fall in die PayPal einsteigen oder auch gehebelt einsteigen, um diese letzten 8% zu heben, die bis zum potenziellen Übernahmeangebot offen sind. Weil das ist ja die, sag ich mal, die eingepreiste Sicherheitsmarge, weil das ist ja, der Deal ist ja noch lange nicht in trockenen Tüchern. Und wir haben ja da auch noch regulatorische Probleme möglicherweise, weil PayPal Venmo betreibt. Das heißt, das kann mit Stripe und anderen Diensten, die haben, durchaus dazu führen, dass Regulierungsbehörden es anders sehen, dass das Angebot nachgebessert werden muss oder anders strukturiert werden muss. Also das würde ich auf keinen Fall. Man muss aber auch sagen, es ist, finde ich, schlecht für die, die schon länger in PayPal sind, also die auch bei Kursen von $100, $200, $300 vielleicht rein sind, weil da ist die Hoffnung jetzt vorbei, dass es irgendwann noch eine signifikante Erholung gibt. Aber ich werde nicht so schnell zu sagen, dass dieses Angebot, was auf dem Tisch liegt, auch das letzte ist. Also ich habe mir mal PayPal genauer angeguckt und ich habe auch PayPal mal in die Vergleichsgruppe dagegen laufen lassen. Und wenn man da mal aktuell reinschaut, dann sehen wir, dass PayPal, wenn ich so den Enterprise Value zum Umsatz eine Kennziffer ausrechne, etwa 50% billiger ist als der Sektor. Das KUV ist PayPal etwa 55% billiger als der Sektor. Wenn ich Kurs-Cashflow-Verhältnis nehme, ist PayPal etwa 30% billiger als der Sektor. Das KGV ist etwa 10% unterhalb des Sektors. Was ich damit sagen will, die Aktie ist sehr günstig. Sie ist jetzt für mich auch kein Kauf. Ich war mal bei PayPal, ich habe damit Verlust verkauft. Das heißt, das ist abgehakt. Das ist eine Übernahmekandidat, der, wenn die Übernahme nicht durchgeht, zu einer Turnaround-Story wird. Dann wird da weiter rumgeschraubt. Aber ich, aufgrund der aktuellen Zahlen, könnte ich mir vorstellen, dass wenn Stripe und Advent PayPal wollen, dass man da vielleicht auch mal auf 65, 70 Dollar gehen muss, weil zumindest wenn das, was in Aussicht gestellt wurde, vom Management halbwegs kommt, wäre schon noch Platz nach oben.
Ja, ich habe eine leitende uns bekannte Persönlichkeit aus unserer Organisation hat mich unsanft geweckt, als mit der Nachricht der PayPal oder potenziellen Übernahme. Und zwar deshalb, weil wir vorher in einem Bericht habe ich über die Stripe-Sessions gesprochen, weil es waren sehr interessante Ausblicke. Das ist ein Visionstag, den Stripe jedes Jahr veröffentlicht, nicht nur, sondern auch veranstaltet. Und dieser Ausblick hat durchblicken lassen, dass Stripe, nicht, dass sie PayPal übernehmen, das dürfen sie natürlich nicht, aber wie viel Geld sie bereits heute verdienen und wie kannst du Wachstum noch beschleunigen, indem es zum Konsolidierungsprozess kommt in der Fintech-Branche. Ich glaube übrigens, PayPal wird hier nicht der einzige Kandidat bleiben. Ich kann jetzt aber keinen anderen präsentieren. So, und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich musst du dir so einen Laden wie PayPal nehmen, weil du einfach so eine große, breite Userschaft, die ist schon schwer aufzubauen in kurzer Zeit. Viel mehr hatten sie ja nicht mehr, praktisch kein Wachstum mehr. Und dann habe ich gedacht, ja, aber für wie viel? Ich mache jetzt nicht eine große Aktion draus für die nächsten 20%. Und damit sind wir beim Thema. Und weil ich bei Sebastian Haupt oder ihm zustimmen würde, ich habe gesagt, wenn, dann zahlen die da maximalen Aufschlag von, also keine 50%, irgendwas unter 65 Dollar, habe ich gesagt. Und ja, und dann hat er mir diese Nachricht geschickt und da dachte ich, oh, das wäre eigentlich doch eine ganz geile Aktion gewesen auf YouTube oder wo auch immer, die Übernahme von PayPal anzukündigen, dann kommt sie eine Woche später, dann wäre ich eventuell Rodri und Messi zugleich gewesen. So, ja, nichts von beiden. Also kurzum, mein Fazit ist das gleiche, ich würde sie auf diesem Niveau nicht mehr kaufen, weil das, wahrscheinlich werden sie nicht nachbessern, aber ich könnte mir auch vorstellen, in dem Bereich 65 Dollar vielleicht nachbessern, aber das Downside-Potenzial ist mal mindestens ebenso hoch, wenn Stripe sagt, dann lassen wir das eben. Vor allen Dingen, weil dann auch klar wird, der CEO will es wirklich alleine wissen. Und dann wird die Börse einpreisen, wie toll hat das in der Vergangenheit funktioniert und wie lange wird das bitte dauern, bis wir dann da sind. Ja, dann hast du wieder eine Position, die Ewigkeiten seitwärts läuft. Also, wer dabei war und wer vielleicht im Tief gekauft hat, Glückwunsch. Aber für mich wäre es kein Kauf auf diesem Niveau.
Und für diejenigen, die jetzt da drin sind in der Aktie, also es wird ja mehr Leute geben, die da jetzt mit einem größeren Verlust drin sind. Also ich habe ja vorhin das Wort Depotleiche genannt. Also es würde schon Sinn machen, aus eurer Sicht dann also auch dieses Angebot anzunehmen, oder?
Also es ist genau an sich ist die Frage, ob man halten oder kaufen soll, sollte ja logischerweise, da sollte die Antwort immer gleich sein, egal ob ich im Verlust oder im Gewinn bin. Denn das verändert die Situation, meine persönliche Situation vielleicht, aber das darf ja nicht die Analyse verändern. Also ja. Wenn ich das Geld bekäme, dann würde ich es nehmen.
Das ist halt ein sehr rationaler Blick. Also ich kann das total verstehen, was du sagst. Jemand, der bei 200 Dollar da rein ist, für den sind dann jetzt natürlich irgendwie 50 Dollar, 60 Dollar, ist natürlich jetzt nicht so. Also da stellt sich vielleicht eine andere Frage, weil das kannst du ja eigentlich fast gar nicht mehr aufholen.
Aber was wäre die Konsequenz? Die Konsequenz wäre, du hast bei 200 Dollar gekauft. Du stehst jetzt bei 58 Dollar und jemand hat ein Übernahmeangebot oder eine Offerte draußen. Wenn die durchgeht und du hast Glück, lass es auf 65 Dollar gehen wie Lars. Ich habe so ein Gefühl auf 70, aber ist ja wurscht. Dann hast du zumindest einen Teil des Verlustes reingeholt. Der Rest, klar, muss man steuerlich ansetzen. Wenn das nicht durchgeht, wegen regulatorischen Bedenken, wird PayPal voll wieder abschmieren, dann sind wir wieder bei 40 Dollar. Also das ist jetzt unter schlechten Entscheidungen, muss man die beste nehmen. Und da heißt es einfach wahrscheinlich, da hat man jetzt lange genug zugeguckt, lange genug Turnaround wurde da versucht von früheren CEOs und allen möglichen. Keiner hat es auf die Kette gekriegt, die Agilität ist verloren, KI hat man nicht richtig eingebaut. Dann lieber rausgehen und das Geld anders investieren, als ewig zu hoffen und jetzt mit der nächsten Welle nach unten zu fahren.
Ja. Fairerweise sollten wir vielleicht, um hier nicht dusselig dazustehen, sagen, wer bei 200 gekauft hat und bei 40 immer noch hatte, hat ja sowieso etwas komplett anderes gedacht als wir bei jeder Besprechung von PayPal. Dementsprechend wird er vielleicht auch drinbleiben, weil er sagt, die können auch wieder auf $200 oder $300 gehen. Mhm. Und das ist nur ja unser Standpunkt, den wir hier schon ziemlich lange vertreten. Es kann anders kommen an der Börse, ist Wahrscheinlichkeit.
Ja, ja. Nee, absolut. Ich habe es jetzt auch ehrlicherweise so diesen Case nur an euch weitergeleitet, weil ich gesehen habe, dass in der App dann auf die Sprachnachricht, die ich da reingegeben hatte, da einige dann genau diese Frage gestellt haben. Oh ja, ich bin jetzt 30%, 40%, 50% mit dem Wert hinten und was sollte man denn da jetzt einfach machen? Also es sollte jetzt einfach nur ein bisschen nutzwertig sein, um das nochmal ganz kurz den Hintergrund oder die Motivation der Frage einzuordnen. Aber hey, verlassen wir PayPal, gehen rüber zu den EU-Banken und da möchte ich auch nochmal ganz kurz auf unsere App referenzieren, denn da hat Sebastian am Mittwoch dieser Woche einen sehr schönen Beitrag geliefert in die App, in den Gratisbereich und hat da die Situation der europäischen Banken nochmal eingeordnet, warum dieser Sektor jetzt aktuell in der aktuellen Gemengelage tatsächlich sehr spannend und interessant sein könnte. Wir haben in der letzten Woche, glaube ich, sogar gesagt, also das ist so eine Art Sweet Spot, also eine aussichtsreiche Zone, in der sich die Banken aktuell befinden. Und bevor ich jetzt länger rede, Sebastian, ich übergebe an dich.
Ja, ich kann es kurz machen. Ich meine, du hast es gesagt, ist in der App Mittwoch drin, auch zum Anhören. Schöner Beitrag mit Research von der Deutschen Bank und wie steht der ganze Bankensektor da und was wird so erwartet in den nächsten Jahren. Und um die Frage jetzt einfach zu beantworten, wir hatten ja von letzter Woche das Thema noch mitgenommen und unsere Lieblingsbankenaktie zu bringen. Ich beantworte die Frage mal auf zwei Wege. Der erste Weg ist, was mir momentan besser gefällt, sind ETFs, das heißt ein Banken-ETF, gibt zum Beispiel zwei Produkte, leider nur. Es gibt das eine Produkt von iShares, das gefällt mir momentan besser, auch von der Zusammensetzung und vom Tracking her. Ist aber, sage ich auch dazu, auf der Watchlist noch kein Kauf. Momentan auch von der aktuellen Marktschwäche etwas mitgenommen, aber bei weitem natürlich nicht so stark wie der Chipsektor. Aber ich bin positiv gestimmt für den europäischen Bankensektor, weil da wird noch eine Menge Geld zu verdienen sein. Das ist sehr, sehr positiv. Und wenn wir jetzt noch rübergehen, ich bringe die Antwort gleich noch mit, auf Einzelaktienebene, würde ich relativ momentumgetrieben, und das mag vielleicht ein bisschen komisch klingen, weil wir hatten ja gerade gesagt, bei Chipwerten und einigen ist das Momentum momentan krass raus, aber bei spanischen Banken, gerade in der Banco Santander, also oberhalb von 12,60 beim neuen Ausbruch, da sehen wir seit ein, zwei Jahren wirklich ein starkes Momentum im Chart. Das ist ein Wert, der ist fundamental jetzt nicht ganz billig. Wir sind so vom KGV leicht oberhalb des Durchschnitts. Wir haben dafür aber gute Gewinnaussichten für nächstes Jahr, auch Umsatzwachstum. Also das wäre so im Bankensektor, wenn man sagt, ich will die Schwungkraft mitnehmen, für mich der Favorit. Aber wenn ich es umsetze, dann gehe ich doch lieber auf einen breiteren Banken-ETF.
Mhm. Okay. Und Lars, hast du einen Einzelaktienfavoriten?
Ja, ich habe, ich würde es auch eher mit ETFs umsetzen. Ich habe gerade nochmal nachguckt, ob ich das von der Market Cap überhaupt sagen sollte, aber kann ich. Ich habe im Depot meiner Mutter mittlerweile, glaube ich, mit fast 140% Gewinn plus Dividenden. Natürlich muss ich ihr ewig dankbar sein und sie nicht mir. Die österreichische Raiffeisenbank International. Fairerweise, wir hatten hier neulich einen Gast, der Gast Sven Lorenz, der hat mal drüber gesprochen und ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Der hat mich auf diesen, es wirkt wie eine Regionalbank, aber es sind immerhin auch 18 Milliarden Market Cap, aufmerksam gemacht. Damals ging es so ein bisschen um das Osteuropa-Exposure, was sie mit drin haben. Die Bank ist sehr gut gelaufen. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Die Dividende, also KGV von 8 und Dividende steigt von aktuell 1,75 auf 2,62 bis 2028. Und man könnte hier ganz viel, ganz klar, das gilt ja immer, keine Kaufempfehlung. Vielleicht verändert sich morgen alles und wird viel schlechter. Aber die europäischen Banken sind ja durch die Bank weg gut gelaufen. Ich finde auch eine HSBC mit einem starken Schwerpunkt Asien und China sehr interessant. Ich bin echt unterinvestiert in Banken, gemessen daran, wie gut die gelaufen sind. Aber sie haben eben auch kaum Korrekturen zum Einstieg geboten. Das ist das Einzige, was ich hier bemängeln möchte an dieser sehr stabilen Aufwärtsbewegung.
Also für mich wären die Banken kein Investment, kein längerfristiges oder mittleres Investment. Und ich hatte in der letzten Woche die Deutsche Bank als Beispiel genannt. ja, ich habe auch die ING dann noch genannt. Die sind sogar von der vom KGV und von der Dividendenrendite noch mal ein bisschen spannender. Aber nur jetzt allein so als Tradingwert, die Volatilität ist bei der Deutschen Bank definitiv gegeben. Also die sind hier im Top von knapp 34, dann auf 24 auch mal runtergegangen und mausern sich jetzt aber halt auch da wieder in Richtung nach oben. Wenn man den Chart ein bisschen längerfristiger betrachtet, dann ist dieser Wert eindeutig im Aufwärtstrend. Und was ich aktuell ganz schön finde, ist, dass man hier aus meiner Sicht ein relativ klares Setup aufmachen könnte mit einem Stop und einem Zielkurs. Also ich wohl wissen, dass die Deutsche Bank, Lars, du hast es in der letzten Woche gesagt, nicht der Qualitätsbankenwert Nummer 1 hier in Europa ist. Ich glaube, darüber brauchen wir jetzt überhaupt nicht diskutieren. Die Deutsche Bank hat sich ja, hat auch zu Recht nicht den besten Leumund mehr. Also da haben sie sich einfach in der Vergangenheit zu viel Negatives geleistet. Aber jetzt nur rein den Preis zu handeln, nur den Preis, egal ob der Deutsche Bank oder Schweinebauchhälften, Orangensaft oder irgendwie eine ING-DiBa drüber steht. Also nur als Preis.
Schweinebauchhälften, Orangensaft oder ING-DiBa. Alles klar.
Genau. Das haben wir schon mal
den Werbepartner. Alles, was Spaß macht. Entschuldige, Lars, jetzt habe ich dich nicht gehört.
Nee, alles gut. Ich sage, ein Werbepartner ist schon mal safe weniger.
Ja gut, aber Orangensaft?
Ach so, ja.
Genau. Nee, dafür stehen wir ja jetzt nicht so. Also, nee. Deutsche Bank wäre für mich einfach ein Trading-Kandidat. Punkt. Einfach deswegen. Klares Setup. Zugegeben, jetzt unter, wenn man investieren wollte, dann müsste man ja halt auch wirklich nochmal Punkte wie Dividendenrendite und Bewertung und wie sieht die Bilanz aus und so weiter damit reinbringen. Aber nur als Trading-Kandidaten finde ich die Deutsche Bank hier am spannendsten. Genau.
Dann haben wir doch ein paar Werte.
Ich
werfe noch rein, du hast gesagt, du bist jetzt nicht derjenige, der längerfristig in den Bankensektor investieren würde. Also ich bin in den US-Banken über mein Dividendendepot investiert. Aber auch wer sagt, Banken sind für ihn nicht spannend, einfach mal ab und zu auf die großen Bankenindizes in USA oder Europa schauen, weil solange es den Banken gut geht, geht es dem Markt gut. Wenn die Banken so bröckeln und das über eine Korrektur hinaus, ich rede jetzt nicht von 5% Rücksetz, aber wenn es den Banken schlecht geht, während der Gesamtmarkt noch steigt, das ist immer ein Indiz dafür, dass irgendwie unterschwellig im System was kaputt gehen könnte.
Spoiler Alert, sie laufen derzeit sehr stabil und sind alle in der Nähe ihrer Allzeithochs.
Und Goldman ist auch wieder überragend in Tritt, Sebastian. Da freut sich der Goldman-VIP-Praktikant. kurz rüber jetzt noch zu unserer Erwartungshaltung. Also jetzt kommen wir in den Bereich der Spekulation. Alphabet, Tesla, SAP, das erwarten wir. Und ja, da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt auf eure Einlassung. Was erwarten wir denn da in der nächsten Woche? Wer möchte denn anfangen?
Also ich kann es gerne kurz machen, weil ich es rein aus dem Bauch heraus beantworten kann. Könnte man natürlich sagen, eine Prognose, die Zukunft betreffend, ist immer irgendwie auf dem Bauch heraus. Aber also SAP, die müssten meines Erachtens geradezu überragende Zahlen liefern, um einen positiven Impuls zu setzen. Weil, und das ist einfach relative Schwäche, die man nicht ignorieren kann, wir haben ja einige Rebounds im Software-Sektor gesehen, auch einige Aktien, die wir besprochen haben, wie eine Accenture und so weiter, eine Adobe. Kurz, weiß ich, aber SAP hat einfach gar nichts davon mitgemacht. Also der nahezu gar nichts. Und der Markt kann...
Entschuldige, ja, bitte. Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, aber also das, die kommen hier von, die sind von 140 auf knapp 170 gestiegen, halt nur ein bisschen früher als die amerikanischen Werte, dass das dann alles wieder abverkauft wurde, geschenkt, sehe ich auch. Und dass da jetzt, während die Amerikaner laufen, hier bei der SAP auch im Wesentlichen fast gar nichts passiert, sehe ich auch. Nur könnte man da jetzt nicht sagen, okay, also diese 30% Rally, die hatten sie halt schon vorher und die wurde halt einfach wieder abverkauft. Also
ja, also ja, absolut. Also es ist auch gar nicht ein okay. Abcanceln von SAP. Sie sind nur jetzt, sie machen halt, haben halt ein neues Tief gemacht und die anderen nicht. Und wenn ich in so einen Wert einsteige, dann brauche ich irgendeine Form des preislichen Signals oder, und das kann eben natürlich auch durch hervorragende Quartalszahlen kommen, dass dann die Zahlen so gut sind, dass der Markt von heute auf morgen, von einem Moment auf den anderen sagt, okay, das vielleicht haben wir es nicht ganz ganz richtig eingeordnet und dann können wir natürlich eine riesige Kurslücke sehen. Das kann alles sein. Nur die, ich glaube, gerade bei SAP scheint so im Zentrum dieser Disruptionssorgen zu sein, die wahrscheinlich nicht gerechtfertigt sind. Aber das muss dann eben auch im Fundamentalen zu sehen sein. Plus, wir können auch noch KI. Also es geht hier gar nicht darum, ob das SAP nicht könnte. Ich glaube, dass dieses Auspreisen von zukünftigen Gewinnen viel zu schnell gegangen ist. Aber das will man dann eben auch in der Realität sehen. Soll ich gleich alle Werte durchmachen oder wollen wir die Stück für Stück?
Vielleicht Stück für Stück, oder?
Ja, also Stück für Stück. Ja.
Ich mache schnell zu SAP. Ich will sehen, ob gerade unter dem oder vor dem Kontext von IBM, ob SAP zum Opfer wird. Das heißt, sehen wir da auch Zurückhaltung der Kunden, weniger Ausgaben für Software, für Cloud, mehr in Hardware. Ich glaube, das ist das, was ich am spannendsten finde in den SAP-Zahlen, da irgendwas herauszulesen.
Ich glaube, SAP, die Marktreaktion wird sein, dass die hart abverkauft werden, weil sie aus meiner Sicht das Potenzial haben, solide Zahlen zu melden. Aber also wir Deutschen sind sowieso nicht die Kommunikationsweltmeister an der Börse. Aber ich glaube, sie werden so ein bisschen zu zerknirscht wahrscheinlich wirken in der Kommunikation, dass sie eben die Kunden noch begeistern müssen für neue Abrechnungsmodelle, für neues Pricing und so weiter und irgendwie, dass sie Fortschritte machen in puncto KI und dass sie da irgendwie gute Ideen haben, aber das wird wahrscheinlich nicht reichen. Aber ich glaube, dass SAP irgendwo bei 120 Euro oder was, also das prognostiziere ich jetzt nicht, dass die bis dahin stürzen, aber irgendwo da in diesem Bereich wird es schon echt, echt interessant, weil so wie du es gesagt hast, Lars, also die zukünftigen Gewinnerwartungen, es wurde wahrscheinlich ein bisschen sehr viel ausgepreist, jetzt bei der SAP zuletzt. Und es gibt dann, also das wäre dann auch wahrscheinlich eher ein Kandidat für so vielleicht mal ein mittelfristiges Investment oder vielleicht mal, um mal so 6 Monate irgendwie einen Sparplan auf die Aktie laufen zu lassen und dann einfach mal ein paar Jahre engagiert zu sein. Aber ich glaube, das Potenzial, dass hier nochmal was in Richtung Norden passiert, zumindest mittelfristig in den nächsten Jahren, ist schon sehr hoch. Also jetzt nicht kurzfristig als Trade.
Also ich möchte nur dann, weil das ist mir die armen SAP-Berater, die hier alle zuhören. Also ich möchte nur noch mal hinzufügen, SAP hat aus meiner Sicht, und das ist charttechnische Analyse, aber die braucht man für kurzfristigen Handel, auch eine super Kaufmarke. Steigen sie nämlich über 160 Euro, sieht das nahezu exzellent aus. Und ich werde begeisterter SAP-Aktionär kurzfristig und werde hier original das Gegenteil behaupten von dem, was ihr gerade gesagt habt. Aber noch eben nicht. Und in diesen Trend hinein werde ich auch nicht antizyklisch tätig. Okay. Apropos antizyklisch, da mache ich direkt weiter. Ja. Mit dem Schmuddelkram erst? Nee. Wir gucken doch erst auf, wen wollten wir denn noch nehmen?
Alphabet?
Ja, guck mal. Da könnt ihr natürlich viel mehr sagen als Einzelaktionäre. Ich glaube, Alphabet wird liefern. Alphabet hat so gut geliefert und so klare Trends auch vor allen Dingen in den Earnings gezeigt, dass ich fast behaupten möchte, all das wird auch diesmal wieder gut sein, Cloud-Wachstum und. Wie bei so vielen Hyperscalern kannst du den ganzen Teil Copy und Paste machen. Das wird in den nächsten 2-3 Quartalen auch immer super sein. Und dann beginnt die KI-Fragestunde und was machen wir mit KI, was haben wir hier verdient, was sind unsere, and that's it. Das ist nun mal der Fluch, dass man mittlerweile sogar Kapitalerhöhungen macht, weil man so viele Ausgaben für Rechenzentren tätigt. Dann fokussiert sich alles darauf und das wird bei Alphabet auch so sein. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass da in diesen Quartalszahlen sich nichts wiederfindet, was den Markt dann zu Skepsis veranlasst.
Ich glaube, 2 Fragen werden wichtig bei den Zahlen bei Alphabet. Einerseits, wie sieht's aus mit den Suchanfragen? Kommen da immer noch mehr Google-Suchanfragen rein durch das Thema Large Language Models und sind die Suchanfragen wirklich weiter besser? Das zweite Thema wird sein, also Cloud-Wachstum, wie groß wird da der Beat ausfallen gegenüber den Erwartungen der Analysten? Und das dritte ist, werden sie die CapEx nochmal anheben? Ich glaube, das sind die 3 relevanten Fragen. Ich glaube, dass bei Alphabet gar nicht so viel passieren wird im Kurs. Also das ist dann natürlich schon sehr prägnant. Irgendwie eine Schwankungsbreite von -5, +5% könnte ich mir was vorstellen. Das ist für so einen Koloss natürlich viel, auch wenn Alphabet an einem Tag mal 5% nach oben gehen sollte oder auch nach unten gehen sollte. Das ist viel. Aber ich glaube, dass mehr bei den Chip-Werten passieren wird, weil die auf die CapEx reagieren, weil Alphabet wird den Ton setzen für die anderen Hyperscaler, aus meiner Sicht.
Also was ihr gesagt habt, brauche ich nicht wiederholen, gucke ich auch drauf, aber ich finde, ihr habt das Wichtigste und Spannendste bei Alphabet verpasst und das sind die TPUs. Also Alphabet ist ja in der Produktion von eigenen Chips zum Training von KI-Modellen, wo sie gesagt haben, dass sie die auch vertreiben wollen. Das heißt, wir bekommen in Alphabet eine Chip-Fantasie mit rein und da will ich mal drauf schauen, wie ist die Nachfrage der Kunden, wie ist das Pricing, wie kommt das alles an. Also das finde ich neben dem Cloud-Monetarisierung von KI, CapEx, das Spannendste drauf zu schauen, entsteht hier ein neues, großes Wachstumsfeld, weil dann haben wir nämlich bei einer Alphabet auch noch eine Chip-Fantasie gleich noch mit eingebaut.
Okay, und dann haben wir noch Tesla mit dabei. Was passiert bei Tesla? Wer möchte?
Möchtest du, Lars?
Deine Lieblingsaktie? Also,
ja, wobei, es waren zwischendurch ganz interessante Situationen. Aber was soll ich sagen? Ich habe bei uns, wir bereiten uns ja so ein bisschen vor, gesagt, eigentlich ist ja eine Win-Win-Situation, wenn Tesla liefert, die Prognosen hinsichtlich der Auslieferungszahlen von den Autos, ja, sind wahrscheinlich ganz gut zu schlagen, weil sie so niedrig waren zwischenzeitlich. Dann wird es wieder eine große, also richtig Speech geben, was natürlich den Optimus angeht und Robotaxis. Das kann Elon wie kein zweiter. Keine Frage, sollte die Aktie dennoch abschmieren, dauert es nicht lange und die Gerüchte werden wieder aufkommen. Ich habe dir jetzt übrigens tatsächlich ernsthafte Analysen dazu gelesen, ob dann das Opfer Tesla nicht von der diese Woche nicht ganz so strahlenden SpaceX übernommen wird. Mehr als ich vorher gedacht habe, das gebe ich offen zu. Ich habe mir gedacht, es ist nicht so einfach, so zwei so große Unternehmen unter einem Dach zu bringen. Ich glaube, wenn einer das im Hinterkopf haben könnte, dann Elon Musk. Ist aber ein anderes Thema, ob jetzt SpaceX Tesla kauft. Erstmal müssen sie mal sehen, dass sie ihren Ausgabepreis wieder zurückgewinnen. Daher, ich lese immer sehr interessiert. Wir lesen da eine ganze Menge Zukunft. Und der Tag, an dem die Börse dann nicht mehr oder die Elon-Jünger dann nicht mehr glauben, der ist noch nicht gekommen.
Das stimmt. Christian nickt.
Ja, ich kann mich Lars nur anschließen. Also Full Self-Driving, Optimus, KI-Offensive, all die Buzzwords. Es muss einfach, die Vision muss weitergehen, was, sag ich mal, angezeichnet wird an die Wand. Die Zahlen sind, glaube ich, gar nicht so wichtig, sondern die Vision.
Ja, okay. Ja, also ich kann zur Aktie nur sagen, also ich finde sie, Moment, ich muss mir ganz kurz noch einen Schirm holen, dauert nicht lang. Ich finde sie nicht so unspannend in der Zone, wo sie jetzt sich gerade so bewegt. 390, 375 Dollar. Auf jeden Fall wird es eine große Reaktion geben am Markt in die eine oder andere Richtung. Und was Elon im Call sagt, ja, da kann man, glaube ich, hinhören. Aber also mich persönlich holt es jetzt nicht so ab, weil ich glaube, er gibt immer eine schöne Vision. Aber eigentlich ist ja viel wichtiger und also jetzt zumindest in der aktuellen Marktphase, nicht die große Vision, sondern was wird ganz konkret jetzt aktuell geliefert und womit kann man im nächsten Quartal rechnen und im übernächsten Quartal und so weiter. Also das, was ehrlicherweise jetzt so etwas geräuschärmere Manager machen, wie die CEOs von Google oder auch Microsoft, das finde ich ehrlicherweise
aber dann darf man kein Tesla kaufen, weil du kaufst ja wirklich Elons unglaubliche Visionen, die irre klingen, aber Teile davon, also wenn du dir SpaceX anschaust, die kriegt er dann auf die Kette und schafft was Unglaubliches. Also das ist ja eigentlich,
unbedingt,
wenn man SpaceX kauft. Sonst
klar,
unbedingt. Kannst du Microsoft nehmen. Die sind ruhiger und in der Alphabet. Bin ich bei dir, ja?
Ja, das ist halt, glaube ich, was mag man mehr, welche, also wo möchte man sich beteiligen, an welchen Unternehmen, an welchem Management und so weiter. Also ich glaube, das ist halt einfach dann eine persönliche Geschmacksfrage auch in dem Fall. Aber
fällt mir ein gutes Thema ein.
Darf Respekt sagen, für die Lebensleistung.
Ja, ja, das ist aber nett jetzt gewesen. Ist ja auch ansprechend dafür entlohnt worden. Aber die, was ich sagen wollte, wir können ja mal die 3, 4, 5 Unternehmen, bei denen Leadership die größte Rolle spielt, können wir ja durchaus mal reinnehmen. Weil dieser Faktor wird in einer Welt, in der man sich ja auch mehr selbst inszenieren kann, vielleicht sogar unterschätzt. Also darfst du als CEO heute überhaupt noch so ganz ruhig im Hintergrund bei einer Münchner Rück wahrscheinlich, aber bei einigen Unternehmen, ich glaube, dass das, oder schau dir Palantir an, das sind alles Persönlichkeiten, die auf die es schaffen, immer mal wieder zu
Wer wär's denn? Also dann klar, man ist bei Tesla, ich würde sagen JP Morgan, Jamie Dimon ist ein Faktor, unbedingt.
Ja, Palantir mit Sicherheit auch.
Ja, absolut. Sebastian, hast du noch jemanden?
Ich hörne gerade.
Ja, Borussia Nvidia Dortmund. Natürlich. Nvidia.
Ja, Borussia Dortmund und Nvidia, genau, da hätten wir
Borussia und natürlich bei The Dip. So, das ist halt nur die Frage, wer von uns dreien hier der CEO ist. Das werden wir jetzt im Anschluss dieser Folge noch wahrscheinlich sehr ausgiebig diskutieren. Aber an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank an unsere Zuhörer für eure Aufmerksamkeit, eure Loyalität, euer Vertrauen. War wieder eine schöne Ausgabe. Und ja, auch an euch. Vielen, vielen Dank, Lars, Sebastian. Und ja, ihr wisst ja, bei wem ihr gleich Handzeichen geben müsst, wenn die CEO-Wahl ansteht. Also, schönes Wochenende.
Mach's danke gut. Dir, Timo. Bis dann.
Ciao, ciao. Viva España.
Wie hieß der noch? Ripro?
Rodri.
Rodri.
Ja.